Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich kann euch vorschreiben, was ihr zu fühlen habt.
So, 27 an 53, Sprechprobe. Ist das in Ordnung? Prima. Hallo zusammen, kommen Sie näher, es geht noch einmal los. Ich darf Ihnen ein Buch vorstellen aus dem Papierverzierer Verlag. Es wird fantastisch. Das Buch heißt Halbling unter Huren und Halunken. Es ist ein Fantasy-Krimi, also ein epischer Fantasy-Roman mit einem Krimi-Plot. Es ist ein echter Whodunit, es geht nicht um die Rettung der Welt, sondern um ein sehr konkretes Verbrechen. Und die Heldin des Buches ist Lupina. Lupina ist, kommen Sie ruhig her, hier können Sie noch sitzen, ist Platz genug da. Lupina ist ein Halbling und als Halbling in einer Stadt der Menschen ein doppelter Underdog. Sie ist klein, sie ist schwach, sie ist eine Frau und als solche wird sie sehr gerne übervorteilt. Es ist nicht einfach, in einer Stadt mit großen Vorurteilen sich durchzuschlagen und so ist Lupina ständig in Geldnot. Ich fange nicht mit dem Anfang an, ich gehe gleich ins dritte Kapitel, wo Lupina ihren Auftrag bekommt, denn Lupina wird sich im Laufe der Geschichte als Detektivin versuchen müssen. Mit viel List und Tücke und einem genialen Einfall hat sie es nämlich geschafft, einen Auftrag für eine sehr diskrete Nachforschung an Land zu ziehen. Und jetzt sitzt sie gerade bei Dasal, ihrem Auftraggeber, im Büro. Noch weiß sie nicht, um was es geht. Prost. Zwei Stunden später saß ich auf einem weich gepolsterten Stuhl in Dasals Büro. Mein Auftraggeber wirkte hinter seinem großen dunklen Schreibtisch wie hinter einer Schutzmauer und musterte mich schweigend. Ich hatte mir bisher nie vorgestellt, wie es bei einem Bestatter aussehen würde und war deshalb auf vielerlei gefasst gewesen, jedoch nicht auf irgendetwas wie diesen Raum. Alles war violett gestrichen und mit dunklem Teppich ausgelegt. Alles war hier teuer, plüschig und auf eine ausgesucht harmonische Art geschmacklos. Sogar die weißen Lilien in der großen Bronzevase. Auf einer Kommode neben dem Fenster stand, flankiert von dicken Kerzen, eine Statue von Alvaris. Sie zeigte diese mütterliche Türkengöttin, wie sie die Seelen der Verstorbenen in ihrer Schürze über den Unterweltfluss Rummas trägt. Es war nicht zu übersehen, dass Dasal mit seinem Gewerbe keine Not litt. Ich überlegte mir, wie hoch eine angemessene Belohnung bei dem hier zur Schau gestellten Luxus sein mochte und verdoppelte innerlich meine Erwartungen. Inzwischen gab ich Dasal Zeit, sich ein Bild von mir zu machen und wartete geduldig, bis er das Gespräch eröffnen würde. Da er so auf Geheimhaltung erpicht war, war es vermutlich besser, ihn sein Tempo selbst wählen zu lassen und zu warten, bis er von sich aus über sein Problem reden wollte. Als er dann mit leiser, weicher Stimme zu sprechen anfing, wehte der Wind aber ganz plötzlich aus einer anderen Richtung. »Ich weiß wirklich nicht, ob ich dich brauchen kann.« Meine Gedanken fingen zu rasen an. Der Auftrag war also noch nicht in trockenen Tüchern. Dasal wollte kneifen. Wenn ich ihm jetzt die Initiative überließ, war alles aus. Ich hatte mir eher vorgestellt, dass, noch bevor er seine Vorstellung zu Ende bringen konnte, riss ich das Gespräch an mich. »Meister Dasal, ihr hättet diesen Zettel nicht geschrieben, wenn ihr nicht ein Problem hättet.« »Ja, das Problem ist von delikater Natur. Sonst hättet ihr nicht so deutlich auf Verschwiegenheit bestanden.« »Nun ja, und es wird eher Geisteskraft gebraucht, nicht so sehr Muskelkraft. Sonst hättet ihr euch irgendeinen Seemann genommen, der nächste Woche wieder fort ist und womöglich nie mehr wiederkommt.« »Das ist schon Meister Dasal. Ich bin genau, was ihr braucht. Ich habe euer Inkognito im Gasthaus zur Fähre vor den anderen Glücksrittern bewahrt. Glaubt ihr denn ernsthaft, sie wären euch nicht gefolgt, wenn ihr einen von ihnen angesprochen hättet? Während wir nun hier in Ruhe in eurem Arbeitszimmer sitzen und niemand etwas ahnt, hocken die anderen noch immer im Gasthaus und belauern sich gegenseitig. Habe ich meinen Scharfsinn nicht bewiesen, indem ich euch gefunden habe?« Fieberhaft suchte ich nach weiteren Argumenten und ließ ihn damit zu Wort kommen. »Aber woher weiß ich, dass du bei den Nachforschungen so geschickt bist, wie du sagst? Vielleicht hast du ja gesehen, wie ich den Zettel aufgehängt habe. Dann wäre das Erkennen im Lokal keine große Kunst gewesen.« Ich konnte ihm unmöglich das Gegenteil beweisen und sah meine Felle davonschwimmen. Er wollte Referenzen und ich hatte keine. Verzweifelt flunkerte ich wild darauf los und hoffte, dass ich mich in dem entstehenden Lügengewebe nicht verheddern würde. »Es ist nicht das erste Mal, dass ich insgeheim Nachforschungen durchführe. Aber bei derartig sensiblen Aufträgen kann mir natürlich niemand ein Empfehlungsschreiben geben. Ich kann euch nur bitten, mir zu glauben, denn Beweise kann ich keine vorlegen. Aber trotzdem ist es wahr, dass ohne mich die Gerichteküche in Garbath um einiges heftiger gebrodelt hätte. Ein schlimmer Skandal wäre damals unvermeidbar gewesen, wenn ich einer hochgestellten Person nicht kurz vor der Verlobung ein belastendes Angebinde wiederbeschafft hätte. Mir ist es ebenfalls zu verdanken, dass zwei Briefe, deren Adressen verwechselt wurden, nie am Bestimmungsort anlangten. Das rettete eine Ehe und ein völlig unbeteiligtes Leben, das andernfalls völlig unverschuldet dem Verdacht des Hochverrats ausgesetzt gewesen wäre. Ich sah ihm fest in die Augen und wechselte vom ehrerbietigen Ihr zum vertrauteren Du. Ich legte all meine Überzeugungskraft in meine Stimme. »Ich bin mir sicher, ich kann auch dein Problem lösen, wenn du mir nur Vertrauen schenkst. Hältst du die Galgenstricke und Tagediebe in der Fähre tatsächlich für zuverlässiger? Wie diskret sind die wohl? Würdest du ihnen eher vertrauen als mir? Außerdem bedenke auch dies. Niemand außer mir weiß, dass du ein Problem hast. Ich bin zumindest teilweise eingeweiht. Lass mich die Nachforschungen durchführen. So hältst du den Kreis der Mitwisser so klein wie möglich. Du hast den ersten Schritt schon begonnen. Fass jetzt Mut und vollende ihn. Vertrau mir.« Nun stand es auf Messers Schneide. Mir war ganz flau im Magen. Meine ganze Argumentation, gespickt mit viel zu leicht durchschaubaren Lügen, kam mir sehr wackelig vor. Doch irgendwie musste ich den rechten Ton getroffen haben. Dasals Hände machten sich selbstständig und begannen einen wilden Ringkampf, während er verzweifelt einen Ausweg suchte. Schließlich gab er sich einen Ruck und stand auf. »Vielleicht hast du recht. Die Angelegenheit muss absolut geheim bleiben. Aber da du schon ein wenig weißt, kann ich genauso gut dich einstellen. Je weniger Leute etwas ahnen, umso besser.« »Gewonnen.« Ich atmete auf. So geschäftsmäßig wie möglich stellte ich die nächste Frage, Wie kann ich dienen, Meister Dasal? Was ist geschehen? Nun, Lupina braucht tatsächlich sehr, sehr dringend Geld. An diesem Tag ist sie so abgebrannt, dass sie entweder sich noch ein bisschen Essen kaufen kann oder etwas Bier oder zumindest einen Teil ihrer Mietschulden tilgen könnte. Jetzt sieht die Sache schon anders aus. Dasal sind nämlich, ja, der hat einen wichtigen Auftrag für sie und zahlt auch gut. Dasal sind zum vierten Mal jetzt Tote verschwunden. Das ist für einen Bestatter nichts sehr Angenehmes. Auf dem Friedhof wurden sie ausgegraben, zuletzt Tim von der Nachtwache. Der erste Tote allerdings, der ist aus seiner Werkstatt gestohlen worden. Lupina beginnt zu ermitteln, aber nachdem ja keiner etwas ahnen soll, nachdem alles so geheimnisvoll bleiben muss und so diskret behandelt werden muss, ist das nicht ganz einfach. Lupina beginnt mit dem Nächstliegenden, mit Punto, dem Friedhofswärter und dem Friedhof selbst, denn der Friedhofswärter hat schon geholfen, die verschwundenen Leichen zu verbergen und ist eingeweiht. Im fünften Kapitel begibt sie sich also auf den Friedhof. Cheerio. Eine Mauer umgab den Friedhof. Sie war etwas höher, als ein Mensch groß ist, und entlang der Straße standen jedoch genügend Bäume, die ein bequemes Überklettern der Mauer ermöglichten. Den offiziellen Zugang gewährte ein einfaches, geschmiedetes Gittertor. Ein knapp kopfgroßer Stein hielt einen Flügel des Tors offen. Ich rollte mir den Stein zurecht und kletterte darauf, um das Schloss zu inspizieren. Kratzer waren nicht erkennbar. Es war ein großes Kastenschloss, gut geschmiert und robust, jedoch sehr einfach im Mechanismus. Wie schon die Mauer, so bot auch das Schloss hauptsächlich Schutz vor zufälligem, unbeabsichtigtem Eindringen. Wenn jemand tatsächlich in den Friedhof gelangen wollte, würden weder Mauer noch Schloss ihn daran hindern. Was hatte ich erwartet? Ein Friedhof wurde nicht sonderlich gegen Einbrecher geschützt. Warum auch? Irgendwann kamen zwar alle hierher, doch bis dahin wurde dieser Ort im Allgemeinen gemieden. Hier gab es auch nichts zu stehlen. Das hatte ich zumindest bisher gedacht. Hinter dem Tor führte ein breiter Kiesweg weiter in den Friedhof hinein, geradewegs auf das alte Hügelgrab zu, in dem angeblich die 800 gefallenen Streiter von König Belek begraben lagen. Zu Füßen des Hügelgrabes wuchs ein Ring von schlanken Zypressen und krönte den Hügel mit einem immergrünen Diadem. Um diese grüne Krone herum führte ein kreisrunder Weg, von dem aus verschiedene Pfade, wie die Speichen eines Rades, in die übrigen Teile des Friedhofs führten. Beiderseits erschlossen weitere schmale Wege ohne erkennbare Ordnung unregelmäßig angelegte Gräberfelder. Büsche und Bäume warfen lange Schatten auf die Grabsteine und Totenpfähle. Manche der Gräber waren gepflegt und mit bunten Blumen geschmückt, doch auf anderen blühte nur wucherndes Unkraut. Alles wirkte planlos und chaotisch. Kurz bevor die Speichenpfade die Mauer des Friedhofs erreichten, trafen sie auf einen breiten Kiesweg, der offensichtlich an der Friedhofsmauer entlang führte. Hier lagen die prächtigeren Gräber, einfache Holzpfähle gab es hier nicht zu sehen. Statt ihrer hatte man Steinstelen aufgestellt oder Sarkophage, steinerne Kästen mit schwerem Deckel, viele davon prächtig verziert. Ganz vornehme Leute ließen sich sogar luxuriöse Totenhäuser bauen, manche größer als ein kleines Wohnhaus in der Stadt. Die einfachen Gräber gaben meist nur den Namen der Toten preis, oft genug sogar schon nicht einmal diesen. Diese prächtigen Monumente waren auskunftsfreudiger. In ihnen waren immer lange Inschriften eingemeißelt, die für ewige Zeiten die Namen und besonderen Verdienste der Toten verkünden sollte. Wer es sich leisten konnte, schmückte sein Grab mit besonders schönen Reliefs. Meist zeigten sie den Toten, wie er fromm betend von Alvaris aufgenommen wurde oder wie er selig aus ihrer Schürze winkte. Doch es gab auch andere, die die Toten auf ihren Gräbern in all ihrer Pracht und Wichtigkeit des Lebens zeigten. Auf einem hatte ein stolzer Herr auf einem besonders prächtigen Relief sich in seiner Rüstung in Stein hauen lassen. Er trug seine juwelengeschmückten Waffen und war von seinen Bauern umgeben, die viel kleiner dargestellt auf sein Wort hin seine Felder und Obstgärten bestellten und sein Vieh hüteten. Seine Gattin, angetan in einem Kleid, das irgendwann einmal modern gewesen sein musste und mit Blumen bekränzt, verteilte großzügig Brot an das Volk zu ihren Füßen und verschenkte Münzen und Weinkrüge. Beide nahmen huldreich den Jubel der Menge entgegen. Eine Inschrift verkündete salbungsvoll und wortreich, dass hier Garmont bestattet lag, neben seiner Frau Aribunda. Die Inschrift verschwieg gnädig die Beinamen, die das Volk diesem Fürstenpaar gegeben hatte. Sogar leidenschaftslose Chronisten führten sie als Garmont den Schinder und Aribunda die Geizige. Ein meckerndes Kichern hinter mir ließ mich erschrocken zusammenzucken. Ich fuhr herum und sah einen alten, mageren, ungepflegten Mann mit roter Nase, der zwinkernd in sich hineinlachte. Hat ihm nichts genutzt? Die ganze Pracht ist hier umsonst, kicherte er. Hier unter den Steinen ist jeder gleich. Alle nur Staub und Knochen. Ist doch ein schönes Gefühl, dass ich auch einmal nicht weniger sein werde als diese hohen Herren. Bist du der Friedhofswärter? Der Alte warf sich in die dürre Brust und nahm mit einer gezierten Geste den Strohhut ab. Er verbeugte sich und verkündete mit gespieltem Stolz, ich bin Punto, der Hüter von Alvaris Acker, Hieger der Gräber, Herrscher der Gebeine, Verwalter der letzten Ruhe und Bürgermeister in der Stadt der Toten. Womit kann ich euch dienen, edle Dame, aus dem Geschlecht der Riesen, die da nicht wachsen wollen? Bei seinem komischen Auftritt konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen. Davon ermuntert zwinkerte er mir nochmals zu und fuhr in weniger habendem Ton fort. Wenn du deine Verwandten suchst, deinesgleichen liegt hier im Schatten der Haselsträucher, dort drüben. Alles sehr angenehme Genossen, auch so bescheiden, haben mir noch nie Ärger gemacht. Ich komme wegen Tim von der Wache. Sein Grinsen wich für einen Augenblick dem Ausdruck von Bestürzung, doch gleich darauf wurde er wieder fröhlich. Nur sein Zwinkern war plötzlich verschwunden. Stattdessen wanderte sein Blick unstet und besorgt umher. Tim von der Wache, ja, der ist neu in der Gemeinde. Komm hier herüber, kleine Dame, hier herüber, komm nur, immer mir nach, hier entlang. Keine Angst, da wachsen nur Taubnesseln. Dort gleich hinter dem Brunnen links noch ein Stückchen weiter und hier ist es schon, das dritte Grab. Plaudernd hatte mich Punto zu einem nahegelegenen frischen Grab geführt. Die Grabstelle lag am Ende einer recht krummen Reihe von länglichen Grabhügeln. An den Kopfenden ragten viereckige Balken aus dem Boden. Einfache Kerbschnitzereien bildeten hübsche Muster. Auf den Totenpfählen und auf angenagelten Brettchen waren die Namen vermerkt. Hinter den Pfählen ragten Speere in die Luft, einige sehr alt, andere etwas jünger, aber alle mit rostigen Spitzen und die meisten schon bemoost. Nur der Speer am letzten Grab war noch nicht verwittert. Auf dem aufgeworfenen Grabhügel nagen noch einige verwelkte Blumensträuße. Ich musste anerkennen, dass Punto das leere Grab sehr sorgfältig getarnt hatte. Während er munter weiterplapperte, wohl in der Hoffnung auf ein Trinkgeld, fragte ich mich, wie ich am meisten aus ihm herausbekommen würde. Ich beschloss, ihn frontal anzugehen. Dasal schickt mich. Ich bin hier, um herauszufinden, was geschehen ist. Was meinst du, kleine Dame? Was soll geschehen sein? Ich verstehe kein Wort. Punto wirkte eher verwirrt als besorgt. Er leugnete, wie Dasal es ihm aufgetragen hatte, und er machte es nicht schlecht. Ich rede von Tim, von Mardilo und Gulbuk. Doch wir sollten das besser nicht im Freien besprechen, wo jemand durch Zufall mithören könnte. Nun erbleichte Punto doch und stammelte, wovon redest du? Ich habe keinen Schimmer, was du meinst. Du weißt genau, die drei sind nicht ganz so angenehme Nachbarn, wie zum Beispiel meine Stammesbrüder unter den Haselsträuchern. Sie sind eher ein wenig unstet. Stimmt's? Dasein hat mich hergeschickt, weil das aufhören muss. Das denkst du doch auch, Väterchen. Mit einem verzweifelten Blick und einem Achselzucken gab Punto endlich nach. Da gehen wir doch wohl besser in meine Hütte. Ja, Punto erzählt dann, die Leichen wurden immer nachts ausgegraben, als er geschlafen hat. Er stellt fest, dass der Täter sehr stark gewesen sein musste, aber nicht sehr geschickt. Und er hat sein eigenes Werkzeug mitgebracht und nicht das von Punto mitgebracht. Mehr weiß er aber auch nicht. Außerdem gibt, ja, Lou ermittelt weiter. Und ich glaube, wir müssen jetzt so auch allmählich auf die letzte Geschichte kommen, oder? Ja, es gibt noch einen anderen Bestatter, nämlich Sarogo. Und vielleicht denkt Lou sich, möchte der jetzt dem Dasal schaden? Und Lou geht dieser Idee nach. Diesen anderen Bestatter kann sie nicht direkt angehen. Da muss sie einen Umweg machen über seinen Gehilfen. Sein Gehilfe, ein junger Mann namens Mirval, ist nicht unbedingt der allerschlauste, zumindest wirkt er nicht so, aber sie schafft es, ihn einzuladen und sie versucht ihn, ja, ich muss es abkürzen, es gelingt ihr, ihn einzuladen in ein Lokal. Sie hört ihn nach allen Regeln der Kunst aus. Sie bestellt immer wieder eine neue Lage Bier mit Mostgeistern. Mostgeister, das sind Apfelschnäpse. Nur sie selbst hat mit dem Wirt vorher eine Abmachung getroffen. Sie trinkt nur verwässertes Bier und kalten Pfefferminztee. Entsprechend ist dann der Mirval auch relativ bald voll wie eine Haubitze und ja. Nach einer Weile hat sie alles aus ihm herausgebracht und sie wollen dann gehen. Jetzt, erst beim Gehen, bemerkt sie aber, was sie angerichtet hat und wie schwer der arme junge Mann geladen hat. Endlich durfte ich zahlen. Erst als ich meinen Begleiter erhob, wurde mir bewusst, wie wenig er vertrug. Der Arme konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten. Nur mühsam wankte er durch die Rauch- und Dampfschwaden der Gaststube zur Tür hin. Draußen lehnte er sich haltsuchend zunächst einmal an die Hauswand und sog begierig die kühle, frische Abendluft ein. Inzwischen war es dunkel geworden. Nur eine Fackel im schmiedeeisernen Halter über der Wirtshaustür erhellte die Straße. Ich blickte mich um und sah am Rande des Fackelscheins einige Häuser weiter ein Grüppchen säbelbeiniger Orksöldner in offensichtlicher Langeweile herumlungern. Es war mehr als nur ein Gerücht, dass immer wieder Orks in Hosentaschen nach Geld suchten, wobei die Hosentaschen nicht unbedingt in ihren Hosen waren. Mein Gast würde, betrunken wie er war, für sie ein allzu einfaches Opfer abgeben. Mirval versuchte, sich von mir zu verabschieden, doch ich schnitt ihm das Wort ab, bevor den Orks auffiel, wie weit ich ihn abgefüllt hatte. Die Nacht ist so schön. Können wir nicht noch zu dir gehen?
Warum nicht? Klar.
Ich nahm ihn an der Hand und plapperte fröhlich auf ihn ein, während er sich von mir willig wegführen ließ. Etwas später, die Orks waren zum Glück schon nicht mehr zu sehen, brauchten wir fast die gesamte Breite der Straße. Er steuerte einen sehr schlingernden Kurs und ich stützte ihn so gut ich konnte. Das Ergebnis war nicht sehr befriedigend. An einem dunklen Winkel entschuldigte er sich und verschwand kurz. Im Dunkeln hörte man erst ein leises Plätschern, dann ein erleichtertes Seufzen und schließlich verhaltenes Fluchen. Als Mirval wieder aus dem Schatten trat, hatte er es aufgegeben, seine Hose richtig zuzuknöpfen. Wie durch ein Wunder kam sie aber nicht ins Rutschen und ich dachte grinsend, in seinem Zustand kann ihm frische Luft nur guttun, ganz egal, wo sie ihn erwischt. Schließlich waren wir in seiner Kammer. Er setzte sich aufs Bett, zog seine Stiefel aus, blickte mich aus leeren, glasigen Augen an, Dann sank er wie ein gefällter Baum langsam hinüber und begann zu schnarchen. Ich blickte mich in der Kammer um. Sie war karglich, aber sauber und ordentlich. Es war die Art von Ordnung, die daher rührte, dass Mirval nichts besaß, was er herumliegen lassen könnte. Er tat mir auf einmal schrecklich leid. Er war ein gutmütiger, aber schrecklich dummer Junge, der von seinem Meister ebenso ausgenutzt wurde wie von seiner Familie, der er wohl fast all sein Geld schickte. Nach 4 Jahren der Schufterei in Garbath hatte er es zu nicht mehr gebracht als zu 3 Hemden, 2 Hosen und einem bemalten Täfelchen mit einem Bild der Baumgöttin Bugises an der Wand. Auch ich hatte ihn rücksichtslos ausgenutzt. Ich hatte ihn weit bis über seinen Eichstrich abgefüllt, nur um ihn auszuhorchen. Morgen würde er vermutlich verschlafen und zu seinem dicken Kopf auch noch Ärger mit seinem fetten Meister bekommen. Ich bekam ein schlechtes Gewissen. Er sah bemitleidenswert aus, wie er da ohne Stiefel und mit offener Hose quer im Bett auf dem Rücken lag und schnarchte. Zu gerne hätte ich etwas getan, um ihm zu danken. Geld wollte ich ihm nicht zurücklassen. Er würde versuchen, es mir zurückzugeben oder es seiner Familie schicken. Plötzlich fiel mir ein, was ich ihm schenken könnte. Etwas, was nur ihm allein gehörte und was ihm keiner mehr nehmen konnte. Ich griff unter meinen Rock und zog mein Höschen aus und hängte es an seinen Bettpfosten. Wenn er es morgen finden würde, sollte er sich gut fühlen. Er war ein richtig toller Hecht. Er sollte seine Begegnung mit mir mit dem Beweis einer rauschenden Liebesnacht krönen können. Nur schade, dass er wegen der vielen Mostgeister leider sich an keine Einzelheiten würde erinnern können. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Wenn Sie möchten, ich glaube, drüben sind noch ein paar Bücher, da werde ich gerne signieren. Ansonsten, Sie können auch das Glück herausfordern. Im Moment läuft noch auf Lovely Books eine Leserunde. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, können Sie eines der E-Books zu dem Buch gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie das versuchen. Und ja, wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.